Ich habe die ganze Runde gekämpft, dass da keine Athletinnen mehr auf mich aufschließen. Und nach der Hälfte von der Runde war ich mir dann selbst schon fast sicher, okay, das geht bis ins Ziel.
Hallo und herzlich willkommen bei Bründel bewegt, deinem Podcast mit außergewöhnlichen Menschen, spannenden Geschichten und viele Magic Moments rund um die Themen Sport, Vitalität und Achtsamkeit. In unserer zweiten Podcast-Reihe Magic Moments sprechen wir mit 6 Persönlichkeiten über die besonderen Augenblicke, die uns den Atem rauben, uns zum Lachen bringen oder tief berühren. Mein Name ist Stefan Steinacher, euer Moderator. Wir sind heute zu Gast mit dem Bründel Sports Podcast in Fieberbrunn im Hotel Großlehn. Der Grund hat einen Namen, und zwar eine ganz besondere Sportlerin aus Österreich, die den Fair Play Preis des deutschen Sports 2017 gewonnen hat. Und damit kann es sich jetzt nur um die großartige Lisa Hauser drehen. Lisa, servus.
Hallo, ich bin froh, dass ich da bin heute.
Fein, das freut uns. Bründel bewegt, deshalb sind wir mal außerhalb von Kaprun unterwegs, nämlich eben hier in Fieberbrunn. Du hast gerade in Hochfilzen trainiert. Ich bin eingestiegen, Fair-Play-Preis 2017. Wichtigster Preis, wenn es um eine Fair-Play-Aktion in Deutschland geht. Was war da genau los?
Ja, man muss da jetzt schon einige Jahre zurückgehen. Es war wirklich 2017. Wir waren ein Weltcuprennen gehabt in Oberhof. Es ist eine deutsche Weltcup-Station für uns. Und es war ein Massenstartrennen. Ich bin nicht so gut ins Rennen eingestartet. Und ja, wie es halt im Massenstart dann auch ist, geht es natürlich ganz schön zur Sache. Also Frau gegen Frau, und da wird um jeden Meter gefightet. Und wir haben ganz einen langen Anstieg auf dieser Strecke. Und da bin ich einer deutschen Kollegin auf den Stock gestiegen. Und sie hat den Stock da eigentlich dann verloren. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, oh je, ich bin eigentlich die Schuldige oder dafür zuständig, dass sie keinen Stock mehr hat. Und der Anstieg ist so extrem lang. Und habe mir gedacht, ja, ich gebe ihr einfach meinen. Sie ist dann mit meinem Stock weitergelaufen. Ich habe es dann mit einem Stock probiert. War für mich dann irgendwo ein bisschen ein verkorkstes Rennen, weil ich auch einen Sturz gehabt habe danach noch. Ja, aber es ist so wertgeschätzt worden und war für mich im Nachhinein eine brutal schöne Sache, dass auch die deutschen Athleten und überall so tolles, positives Feedback gekriegt habe. Ja, dass mich das natürlich schon gefreut hat, dass ich ja da so reagiert habe während dem Wettkampf. Aber mir war damals zu dem Punkt nicht bewusst, dass das so große Wellen schlagen hat.
Also auf der einen Seite zwar das Rennen verloren, aber extrem an Größe gewonnen, vor allem auch an Wertschätzung bei der Sportlerin, bei den Sportlern, bei den Journalisten. Was lernt man daraus?
Ja, also die Wertschätzung war echt riesengroß, wie gesagt, und auch das Feedback, was ich gekriegt habe, das hat mich natürlich voll gefreut. Die Biathlon-Familie, man muss wirklich sagen, bei uns, auch wenn es der Weltcup ist, auch wenn es die oberste Klasse ist, wo man Rennen laufen kann bei uns, da wird so extrem auch zusammengehalten. Und egal, also ich denke mal, egal wer von uns einen Sturz hat, wenn irgendwas kaputt geht, Ski oder Stock oder sonstiges, du wirst von jeder Nation Reservematerial kriegen, wenn gerade kein Trainer von mir oder vom österreichischen Team vor Ort ist. Und das ist dann schon extrem schön, dass man auch trotz den ganzen Wettkämpfen, trotz, wenn es um vieles geht, ja, auch für uns trotzdem irgendwo ein Zusammenhalt und irgendwo, ja, die Biathlon-Familie schon spürt.
Erinnert mich ein wenig an den letzten Podcast, den wir hatten bei Bründel bewegt, eben mit Jo Lampater, der zum Beispiel hervorgestrichen hat, dieses unglaubliche Verhältnis, Beziehung er hat mit Jarl Magnus Rieber, also die beiden wertschätzen sich extrem. Das bei dir auch mit einigen Sportlern, ich weiß zum Beispiel, du verstehst die extrem gut, sieht man auch immer wieder auf Instagram mit Franziska Preuß.
Ja, genau. Also man muss wirklich sagen, dass es schon viele Athletinnen gibt, mit der man, ich würde sagen, ich würde mit der Franzi auf Urlaub fahren. Also ich würde meine Freizeit auch mit ihr verbringen. Wir machen hin und wieder eine Trainingseinheit aus, weil doch Rugbouldern und Reiten nicht so weit voneinander entfernt ist. Also im Sommer kann man auch gemeinsam trainieren, damit man dann im Winter gemeinsam stärker ist. Ja.
Ich würde jetzt sagen, sprechen wir, bevor wir mal die ganzen sportlichen Erfolge durchkauen und die nochmals vielleicht aufarbeiten, sprechen wir mal über die private Lisa Hauser. Weihnachten ist vorbei. Hast du ein paar Kekse gegessen? Bei uns stehen nämlich momentan ein paar Kekse da.
Ja, also meine Favoriten sind die Rumkugeln. Die sind meistens gleich mal dahin. Aber sonst, ich habe jetzt leider nicht Kekse gebacken, aber ich habe ganz eine feine Zeit verbracht daheim, ja.
Wie kann man sich Weihnachten im Hause Hauser vorstellen?
Ja, wirklich ganz gemütlich. Also jetzt nichts Aufregendes. Wir sitzen zusammen, haben Bescherung oder wie man es nennt und essen dann eine Wichtelsuppen gemeinsam. Und dann geht man eigentlich schon gleich mal schlafen, weil irgendwie, ja, ich trainiere meistens an die Weihnachtstage über und ist mir immer persönlich ganz wichtig, wenn es schön Wetter ist und man kann daheim die heimischen Lupen austesten. Von denen her, ja, wird es ganz gemütlich oder läuft es ganz gemütlich ab.
Lisa, ich habe heute mit meiner Frau geplaudert und habe ihr erzählt, dass ich diesen Podcast eben mit dir habe und wollte von meiner Frau wissen, was würdest du die Lisa fragen? Und dann sagt meine Frau, ja, die Lisa ist ein extrem erdiger Mensch, schau, dass es einmal ein erdiges Gespräch ist. Und da ist mir wiederum eingefallen, du hast ganz ein enges Verhältnis zu deinen beiden Omas. Was lernst du von dieser älteren Generation?
Ja, ich muss wirklich sagen, ich führe immer sehr viele Gespräche mit meinen Omas. Ich bin in der schönen Lage, dass ich auf all zwei Seiten, also von Mama und Papa Seiten, die Oma noch habe. Und ja, es sind immer so die ersten, was ich besuche, wenn ich von irgendeiner Reise oder von irgendeiner Weltcup-Station wieder heimkomme oder da, wo ich immer Tschüss sage, wenn ich wieder mal wegfahre, von denen her. Ja, es ist irgendwie schön, wenn man sie sieht, wie sie sich auch mitgefreien noch. Und ja, im Alter ist es natürlich jetzt immer schwieriger geworden, dass vor Ort die Rennen anschauen, aber natürlich irgendwo im Fernseher haben sie selber noch mitverfolgt und ja, haben meistens nicht hinschauen können, wenn ich am Skistand gerade meine Arbeit gemacht habe, aber es ist natürlich ganz schön, wenn man weiß, man ist immer nur die Lisa, wenn man heimkommt und mit einer irgendwo ein Gespräch führt. Ja.
Also völlig egal, ob du gewinnst oder ob es mal weniger gut geht, aber was sind so die Themen, die die Omas und du besprecht und aufmacht?
Mal ganz verschieden. Natürlich dazu, was ich so auf der Welt erlebe. Ich komme doch sehr viel und auf der Welt was sie vielleicht früher nicht das nicht da haben Kinder und von denen her erzähle ich ihnen halt, wie es in Skandinavien oft war, wie viel dunkel das ist oder ja, ich glaube einfach so alltägliche Gespräche, was man ja so erlebt hat und sie freut es nachher natürlich auch, wenn ich es besuche.
Du hast in deiner Karriere eben nicht nur viel an sportlichen Erfolgen gewonnen, sondern wahrscheinlich natürlich auch den einen oder anderen Euro aufgrund deiner Leistung. Und trotzdem habe ich bei dir immer das Gefühl, Luxus ist ein Fremdwort für dich. Was ist Luxus für dich? Was gönnst du dir?
Was gönne ich mir? Ich muss mal ganz kurz überlegen. Mal sicher die eine oder andere Auszeit auch mit Freunden oder mit meinem Freund, dass man sagt, man schläft mal irgendwo. Aber dann ist meistens auch nicht so das Luxushotel, sondern irgendwo ja am Gardasee irgendein Bed and Breakfast oder irgendein kleines Apartment, wo man ein bisschen abgeschottet ist, ist meistens immer ein bisschen besser, weil wenn man ganz so in irgendwo hinfährt, wo ganz viel los ist.
Das heißt, die Designerbekleidung, das Mega-Hotel, das 5-Hauben-Essen, das ist alles etwas, was du nicht unbedingt benötigst.
Das 5-Hauben-Essen, das haben wir eh oft daheim. Also wir kochen uns meistens eh das, was uns am besten schmeckt.
Schön.
Von denen her, ja, und Kleidung. Also mir ist jetzt nicht wirklich so viel wert, wer was für Kleidung trägt. Ich kaufe mir halt schon die Sachen, was mir irgendwo gefällt. Aber ich bin jetzt nicht so die Shopping-Queen, also nach einer Stunde bin ich auch meistens müde. Von denen her wird bei mir nicht allzu viel geshoppt, aber meine Kosten daheim ist eher bummvoll mit Sportklamotten. Also da habe ich genug daheim, ja.
Endlich kann ich mich mit der Weltmeisterin messen, weil bei mir ist auch immer beim Einkaufen verliere ich innerhalb kürzester Zeit die Energie. Es gibt momentan ein totales Ungleichgewicht auf dieser Erde. Wir, auch wenn du jetzt selber sagst, du gönnst dir nicht den Overluxus, trotzdem leben wir natürlich in Saus und Braus. Es gibt momentan viele Nachrichten, gerade vor Weihnachten hat man viel mitbekommen, auch mit Israel, mit Palästina, mit Russland und der Ukraine, das euch irgendwie auch betrifft, weil ihr wart viel in Russland, ihr habt Kollegen in Russland, in der Ukraine. Bist du jemand, die viel Zeitungen liest, die viele Nachrichten sieht? Wenn ja, wie gehst du mit der Situation um? Wie verarbeitest du das?
Ich muss ehrlich zugeben, Nachrichten lesen tue ich so gut wie nie. Ich blattel manchmal eine Zeitung durch, aber ich habe jetzt eigentlich kein Abo daheim. daheim, dass ich täglich oder wöchentlich eine Zeitung heimkriege. Was man halt so mitkriegt oder mein Freund mir erzählt, er, der was für Nachrichten liest, was so auf der Welt passiert. Es ist natürlich immer ja schon tragisch zu hören, wenn so Ereignisse irgendwo auf der Welt stattfinden. Und von dem her muss man, glaube ich, wirklich dankbar darüber sein, dass wir eigentlich schon in der privilegierten Welt leben, alles da können, was man da wöhnt. Egal, was ich, wie ich mein Leben jetzt gerade plane, ich kann mir eigentlich alles ermöglichen. Und von dem her bin ich schon gescheit dankbar, dass ich eigentlich jetzt auch mein Sport natürlich, mein Traum so leben darf, wie ich es gerade möchte. Ja.
Ist das ein Selbstschutz, dass du nicht liest und nicht schaust, was jetzt so Nachrichten betrifft, oder ist das eher Interessenssache?
Vielleicht ein bisschen eine Interessenssache auch. Natürlich, was jetzt den Sportjournalismus betrifft und auch irgendwo Selbstschutz. Ich bin natürlich auch schon manchmal in die Lage geraten, wo man natürlich nicht alle Sachen gern liest von einem selber. Und von denen her probiere ich es einfach zu vermeiden, damit mir so eine Sachen nicht so leicht rausbringen.
Das heißt also, wenn du mal was Negatives gelesen hast, bist du schon jemand, den das einfach auch berührt in dem Moment?
Ja, schon. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das spurlos an mir vorbeigeht. Also so eine Sachen nehmen mir schon mit und gehen mir schon nach. Und eben, also ich probiere es dann schon bewusst einfach auch nicht zu lesen, wenn ich weiß, ich habe ein schlechtes Rennen gehabt oder ich habe doch schon manche Fauxpas während dem Rennen gehabt. Von denen her muss man dann sich wirklich zusammenreißen und bewusst solche Sachen gar nicht lesen und gar nicht so nach und zu einen Sucher kommen lassen.
Du bist inzwischen mehrfache Weltcupsiegerin, hast eine Kugel gewonnen im Weltcup, bist Weltmeisterin, mehrere WM-Medaillen gewonnen, ganz knapp bei Olympia an einer Medaille vorbei. Also das klingt alles natürlich großartig, sensationell, beste, größte österreichische Biathlon-Sportlerin aller Zeiten. Und trotzdem wirst du mir recht geben, dass nicht immer alles rosig war. Was waren so diese harten Zeiten für dich, wenn du dich so schnell zurückerinnerst, und wie war das?
Ja, also wenn man so die letzten Jahre mal hernimmt, man muss ja ungefähr denken, man hat über 30 Rennen in einer Saison, also in einem Winter, und es sind halt von den 30 Rennen, sage ich mal, sicher mehr wie die Hälfte schlechte Rennen dabei oder wo ich nicht zufrieden bin, wie die Rennen, wo ich gut war oder gutes Resultat erreicht habe. Von dem her muss man schon sehr viel negative Sachen dann einstecken, dass man dann wieder mal einen Erfolg hat. Und ja, so die letzten Jahre natürlich, egal ob es dann bei uns, ob es gesundheitlich mal nicht so passt, ich bin immer von großen Verletzungen und so Gott sei Dank verschont geblieben, aber bei uns ist ja oft wirklich schon ein Halskratzeln oder ein Schnupfen einfach schon ausschlaggebend, ob die Leistung zu 100% da ist oder nicht, und das Glück muss man manchmal einfach haben. Und das waren natürlich manchmal Zeiten dabei, wo es schwieriger gelaufen ist wie letzten Sommer, wenn die Vorbereitung auf viele Monate gar nicht, einfach nicht funktioniert hat, ich gesundheitlich nicht so gut beieinander war, auch mein Schlafen nicht mehr so durchgeschlafen habe. Also sind einfach viele Faktoren zusammengekommen, was dann ja sportlich ausschlaggebend waren, dass es vielleicht mal nicht so läuft, aber ich habe Gott sei Dank schon Leute im Umfeld, die mich da in solche Situationen dann unterstützen, und da bin ich schon sehr froh, dass ich die habe.
Bleiben wir mal beim Thema Schießen. Schießfehler wird bei euch direkt bestraft mit Sekunden, mit Strafrunden, mit Strafminuten. Wie motiviert man sich eigentlich, wenn man so einen Fehler schießt? Vor allem, man weiß, man muss jetzt aufholen oder man hat sich vielleicht ein super gutes Rennen verkorkst. Wie kann man das sofort in positives Denken, in positives Mindset umwandeln?
Ich muss ehrlich sagen, wenn mir gleich so bei der ersten Schießeinheit irgendwie Fehler passieren, dann muss man irgendwie das Rennen ein bisschen aufteilen. Man darf das dann nicht so als ganzes Rennen sehen und sich schon im Kopf ausrechnen, okay, was könnte das im Endresultat sein, sondern man muss sich dann vielleicht jetzt einfach die nächste Runde rausnehmen, und da kann man sich ja fokussieren, wie laufe ich gerade jetzt den Anstieg hoch, wie nehme ich die Kurven, wie laufe ich zum Schießstand wieder zurück, also dann irgendwie das Rennen ein bisschen zu zerteilen und dann nur auf die nächste Schießeinheit denken, wenn es auch wirklich wieder da ist, also nicht schon das Ganze, also den ganzen Wettkampf zu sehen, sondern immer ein bisschen aufgeteilter und dann erst im Ziel dann natürlich wieder reflektieren, okay, ich habe jetzt vielleicht die erste Serie verbotzt, aber das restliche Rennen war gut. Man muss sich natürlich schon eben, wie gesagt, man hat so viele Rennen dabei, wo man vielleicht nicht so zufrieden ist, und da ist ganz wichtig, dass man trotzdem die Teile aussucht, die, was man gut gemacht hat, und die dann wieder mit wie soll ich sagen, positive Stimmung ins nächste Rennen dann mitnimmt und sie nicht vor die klaren, schlechten Sachen anziehen lassen.
Sehr, sehr interessant. Also sofort ins Positive umwandeln und nicht an das Negative denken. Das ist also bei dir, wenn ein Schießfehler zum Beispiel passiert, oder?
Ja, wobei ich muss schon auch sagen, sicher tue ich nachher Kosten nach einem schlechten Rennen, wenn es einfach klar verkorkst war. Ich bin da jetzt nicht eine, die was sagt, einmal schnippst und dann denke ich an morgen, sondern sicher nehme ich das dann auch irgendwie zurück mit ins Hotel und ja, man ärgert sich noch drüber. Aber wie gesagt, wir sind zurzeit recht ein cooles Team. Ich habe tolle Mädels um mich herum. Und das ist dann sehr wertvoll, wenn man auch über das Rennen mal kurz sprechen kann. Hey, was war nicht so gut? Sie verstehen das natürlich, wie ich mich in so einer Situation gerade fühle. Und da hilft man sich dann halt natürlich auch gegenseitig, dass man da wieder besser gelaunt ist danach.
Gibt es das bei dir überhaupt einmal krantig zu sein? Bist du einmal launig?
Ja, schon. Also vor allem, wenn ich müde bin oder den ganzen Tag Training gehabt habe und um 7 Uhr am Abend vom Training erst heimkomme und muss dann noch Kuchen fangen, dann kann ich schon ein bisschen grantig sein. Aber prinzipiell, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein geselliger Typ und freue mich immer, wenn eigentlich Leute herum sind, mit der ich gern mich unterhalte oder mit denen ich einfach gern mal Zombie und muss auch nicht immer was Großartiges passieren gerade.
Beim Bründl Sports Talk ist es für mich eine Riesenehre. Ich habe immer ganz besondere und auch erfolgreiche Sportler vor dem Mikrofon, so wie eben du. Was macht es eigentlich mit dir, wenn du das hörst? Erfolgreichste österreichische Biathletin aller Zeiten. Du weißt es natürlich, nicht, aber auf der anderen Seite, wenn man es hört, reflektiert man es dann auch immer wieder oder lässt du das sofort beiseite und sagst du, ja, was gestern war, ist heute in einer gewissen Hinsicht eh nicht mehr wahr?
Man sicher ist mir auf irgendeiner Hinsicht stolz auf das, was man erreicht hat, was man geschafft hat. Wenn man so zurückdenkt, das hat sich natürlich in den letzten 10 Jahren, was ich im Weltcup jetzt eigentlich schon unterwegs bin, irrsinnig viel du und entwickelt. Aber im Grunde möchte ich irgendwo noch einmal wieder das Feeling oder das Gefühl haben, wenn man ein gutes Rennen hat, wenn man irgendwo eine Medaille gewinnt. Irgendwie will man das auch wieder erleben und da bringt man das nicht. Also das bringt mir nichts mehr, was in den letzten Jahren irgendwann mal passiert ist. Von dem her gebe ich alles drauf, dass das nochmal passiert und dass man sowas nochmal erleben darf. Also einfach so viele tolle Emotionen, so viele schöne Gefühle sind. Man kann das immer so schwer beschreiben, aber wenn ich jetzt daheim sitze, allein auf der Couch und würde mir am Massenstart in Pokljuka mit der Goldmedaille nochmal anschauen, dann würde ich nochmal voll zum Rennen fangen, weil das so emotional nach wie vor für mich ist, ja.
Ist das, es geht ja bei dieser Serie auch um die magischen Momente im Sport, außerhalb des Sports, in der Familie, wo auch immer. Ist das so einer dieser magischen Momente und wenn ja, vielleicht kannst du ganz kurz sezieren, schreiben.
Ja, zum Beispiel, also wo ich da ins Ziel reingelaufen bin oder eigentlich auch die ganze letzte Runde, ich habe da ein bisschen einen Vorsprung gehabt, wenn man das gerade kurz beschreiben muss, und ich habe die ganze Runde gekämpft, dass da keine Athletinnen mehr auf mich aufschließen und nach der Hälfte von der Runde war ich mir dann selbst schon fast sicher, okay, das geht bis ins Ziel, da kommt keine mehr und wo man das dann so realisiert und es sind so viele Leute natürlich an so einem Erfolg beteiligt und es sind so viele Menschen, von denen auch neben der Strecke gestanden an dem Tag, auch wenn da zu der Zeit gerade Corona war und keine Fans vor Ort waren. Aber wenn man die Leute an der Strecke sieht, die was tagtäglich auch so viel opfern, damit man da so einen Erfolg hat, ist natürlich schon extrem schön gewesen. Und wie gesagt, wenn ich das Rennen jetzt im Fernsehen nochmal anschaue und dann lande ich mit dem Didier die Kommentatoren nochmal höre, dann ist das schon echt Gänsehaut-Feeling nach wie vor. Und wie gesagt, ich fange jetzt mal wieder rein.
Was sagt der Landi? Wahnsinn, Wahnsinn. Oder was sagt er da? Der Dominik Landerdinger?
Jetzt habe ich mich gerade schnell gefragt. Irgendwie waren die, glaube ich, auch in dem Moment gerade so maßlos überfordert, dass das gerade passiert, dass Österreich da eine Medaille wieder gewinnt, eine Goldmedaille. Und von dem her war das, glaube ich, für jeden schon extrem spannend und auch schön.
Diese letzten Meter von dir, ja, unglaublich. Vor allem dann auch bei der Siegerehrung mit der Maske und irgendwie doch die Tränen in den Augen. Das ist so mein großer Moment von dieser deiner Goldmedaille, wo du uns so glücklich gemacht hast. Die heurige Saison ist jetzt noch nicht ganz so gelaufen, wie du dir selber erwünscht hast wahrscheinlich. Vor allem ein krankheitsbedingter Ausfall in Lenzerheide. Auf was schließt du das zurück? Krankheit zum einen, dass es vielleicht läuferisch am Anfang noch nicht so funktioniert hat?
Ja, genau. Also es war in Östersund recht schwierig. Wir haben extrem kalte Temperaturen gehabt, mit der man nicht, also ich so im Show eigentlich ganz gut klargekommen sind, auch am Skistand, das hat ganz gut funktioniert, aber sonst war ich einfach noch nicht so ganz auf der Höhe, glaube ich, was das betroffen hat. Ich habe zwar meinen 6. Platz gehabt, im Einzelrennen. Es war ein cooler Beginn, aber, ja, hat nicht so funktioniert und dann ist der Heimweltcup gekommen, auf dem, das natürlich schon immer ein großes Highlight ist für uns Österreicher, dass man daheim ein Rennen laufen darf und, ja, habe mich da vielleicht irgendwo ein bisschen zu viel einsteigern lassen, hab's dann am Schießstand leider nicht zusammengebracht, dass ein besseres Ergebnis ausgeschaut hat, aber ja, wir haben vielleicht noch eine Rechnung offen, Hochfützen und ich habe dadurch noch nicht so meine besten Rennen bringen können. Es ist irgendwie schade auf der anderen Seite, weil ich habe so viel, war schon so oft bei irgendeiner Flower-Zeremonie, also das ist bei uns im Biathlon und die Top 6, im Weltcup war da schon oft dabei, aber eigentlich noch nie in Hochfützen. Aber sonst, glaube ich, in fast jedem anderen Weltcup-Ort habe ich schon mal zusammengebracht und in Hochfützen nicht. Von dem her ist es ein bisschen ein schwieriger Ort für mich, aber ich freue mich trotzdem eigentlich jetzt ja wieder drauf.
Du, glaube ich, hast geschrieben, heuer Hochfilzen, wir werden schon irgendwann Freunde. Also du hast definitiv ein großes Ziel noch, unter anderem in Hochfilzen bei der Flower-Zeremonie dabei zu sein.
Ja, das ist natürlich schon irgendwo ein großes Ziel, dass mit Familie vor Ort, Freunden vor Ort, dass man mal so einen großen Erfolg auch irgendwo feiern kann. Die Stockerplätze, mein Oslo waren einmal meine Eltern dabei bei einem zweiten Platz. Das war damals echt irrsinnig schön, weil so wie eben gesagt, bei den WM-Medaillen waren sie eigentlich nie vor Ort und von denen her ist es schön, wenn man so Angehörige oder eben Familienmitglieder direkt vor Ort hat, wenn man so einen tollen Erfolg feiern darf. Ja.
Du hast jetzt immerhin schon 7 Weltcup-Erfolge, mehr wie 20 Podestplätze. Es ist eigentlich eine mehr als nur, du erwähnst gern das Wort cool und deshalb sage ich jetzt auch, coole Geschichte.
Ja, also mit zahlenmäßig, da bin ich ganz eine Schlechte. Also ich,
das weißt du gar nicht. Weißt du gar nicht, wie oft du also, am Podium warst?
Ja, Podium hätte ich jetzt wirklich nicht gewusst. Siege muss ich auch. Also ich weiß gerade, dass ich 5 Einzelsiege habe und 2 im Team. Von denen her, das weiß ich gerade noch. Aber so mit den Podiumsplatzierungen und so, da müsste ich schon lange überlegen, weil ich solche Sachen eigentlich oft nicht so im Kopf habe, wenn ich so eine Sachen wissen muss, was Resultate, Punkte, Rückstände betrifft, frage ich meinen Bruder, weil der hat sowas alles im Kopf.
Der Bruder ist der Statistiker. du hast heuer etwas verändert in deinem Trainingsumfeld. Du trainierst mit den Schweizern, schon auch mit dem österreichischen Skiverband, mit den Trainern des österreichischen Skiverbandes, logischerweise mit dem gesamten Serviceteam. Also die unterstützen dich, glaube ich, sehr, sehr gut. Trotzdem mit der Schweizer Mannschaft. Warum?
Genau, also ich habe einfach in den letzten Jahren immer schon ein bisschen das Gefühl gehabt, ich will eine kleine Veränderung haben. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass im Schweizer Team die Trainerin eine sehr große Vertrauensperson für mich als junge Athletin schon war und nach wie vor ist. Von dem her war der Schritt in die Schweiz so das mein Wunschschritt, was ich gemacht habe irgendwo, wo ich auch die Unterstützung vom Skiverband heuer gekriegt habe. War dann einige Male auch in der Lenzerheide zum Trainieren draußen, wo dann im nächsten Winter dann erst die Weltmeisterschaft da stattfindet. Von dem her kann man den Ort ja so schon mal ein bisschen kennenlernen. Es waren einfach neue Anreize dabei, neue Umgebung, neue Leute. Natürlich kennt man die Trainer dort, man kennt die Athleten dort, aber man muss sich in das Team auch wieder einfügen. Für mich ja, waren die letzten Jahre immer alles so ähnlich, alles gleich. Habe immer so die gleichen Leute rundherum und ich glaube, ein Fortschritt kann erst wieder gelingen, wenn man irgendwo einen Schritt nach außen wagt und sich neue Sachen machen traut. Und von dem her, glaube ich, war das heuer mal ein guter Schritt, was auch Motivation und das ganze Training für mich betroffen hat.
Das heißt, ein neuer Reiz, gleichzeitig aber auch raus aus der Komfortzone?
Genau, also auch natürlich raus aus der Komfortzone. Es ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man zu einem neuen Team eigentlich dazukommt, als Ausländerin sozusagen. Und von dem her muss man sich da wieder ja hineinfinden. Es ist bei uns in Österreich, ich kenne die Mädels, mit denen ich unterwegs bin, schon jahrelang. Also das ist ja natürlich, man kennt sie einfach in- und auswendig. Man unternimmt ja auch sehr viel miteinander. Man muss sich das so vorstellen, das ist nicht wie ein normaler Arbeitskollege, den ich um 7 in der Früh triff und bis 5 am Nachmittag mit einem im Büro oder Nebentisch sitze, sondern wir verbringen ja brutal viel Zeit miteinander. Wir gehen zusammen frühstücken, wir schlafen zusammen im Zimmer, wir gehen zusammen trainieren, wir machen so, wir reisen zusammen, wir fliegen zusammen irgendwo hin, also in der ganzen Weltgeschichte herum. Und da kennt man natürlich innen, also denjenigen oder die anderen Athleten brutal gut. Und ja, da ist manchmal dann einfach wichtig, dass man vielleicht wieder ein bisschen den gewissen Abstand einmal kriegt und ein bisschen, ja, eine andere Sichtweise kriegt, damit man dann wieder besser wird.
Aber was ich von dir weiß, ihr habt auch im österreichischen Team, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Klima bei den Damen. Und dein großes Ziel, und das sagst du immer wieder, ist ja, nebst natürlich den Erfolg zu feiern als Einzelweltcup-Siegerin, vor allem echt auch die Mannschaft. Die steht ganz, ganz oben bei dir.
Ja, schon. Also ich bin sehr froh und dankbar, dass man mit dem jetzt echt so gut auskommen, dann ist natürlich in einem Einzelsport wie im Biathlon nicht immer ganz so einfach, weil natürlich jeder irgendwo seine Ergebnisse erreichen will, aber schlussendlich weiß man doch, wenn man zusammenhält, dass man dann gemeinsam irgendwo stärker sein kann. Jeder kann dann Einzelleistungen viel besser machen, wie wenn man da als Einzelkämpfer irgendwie durch muss. Also ich weiß ja, wie es vor 10 Jahren war, wo die Kathi und ich allein unterwegs waren, das war noch viel schwieriger, wie wenn man jetzt eine ganze Mannschaft ist. Und Staffelstockerl in einem Weltcup wäre natürlich schon echt voll genial. Ist echt ein Ziel von mir. Ich habe in jeder Disziplin jetzt schon Stockerl erreichen können. Egal, ob das Single-Mix-Team-Rennen waren oder ob es die Einzeldisziplinen waren. Also ist irgendwie, ja, das ist auch eine Sache, wo ich sagen muss, taugt mir extrem, dass ich in jeder Disziplin schon am Stockerl war, außer die Damenstaffel geben wir noch und die.
Das heißt aber auf einem sehr, 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 sehr guten Weg. Dein Freund war ja selber Biathlet, der Lorenz. Was spielt der Lorenz in der gesamten Trainingssteuerung für eine Rolle? Trainiert ihr gemeinsam? Sagt er dir was? Gibt er dir Tipps? Bringt er dich weiter?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr froh darüber, vom Lorenz kriege ich echt 100%ige oder mehr eigentlich Unterstützung von ihm. Es ist natürlich nicht immer ganz einfach, als Partner von einem Athleten oder Athletin ein Partner zu sein, weil es sich natürlich bei uns im Leben sehr viel um den Sport dreht. Es werden natürlich, ja, Grillereien im Sommer oder sonstiges werden auch mein Trainingsplan gerichtet. Von dem her muss man ja, muss er auch einverstanden damit sein. Das Wochenende ist bei uns nicht immer frei, weil ja, Training folgt gerade so, wie es halt im Trainingsplan am besten passt. Ich habe manchmal Mittwoch frei, manchmal Samstag frei oder ja, also oder auch nicht jeden Feiertag frei. Also es richtet sich natürlich bei uns im Leben sehr viel nach dem Sport, nach meinem Sport. Und durch das, dass er eigentlich ein ehemaliger Biathleter ist, versteht er das da vollkommen, wenn sich viel zur Zeit einmal nach mir richtet. Er weiß natürlich auch, dass es in ein paar Jahren vielleicht dann wieder anders ist, dass man, ich sag mal, normaleres Leben auch führen kann. Aber er unterstützt mich da schon voll. Und auch was Trainingsplanung betrifft, was Videoanalysen betrifft, ich schicke ihm brutal viele Videos weiter, was mir im Training so, was der Trainer so filmt. Und dann wird besprochen, was man besser machen muss. Oder er macht dann natürlich schon die eine oder andere Trainingseinheit mit mir. Und ist dann manchmal recht streng. Und ich bin manchmal da mit meinem Kopf, dass ich mir nicht alles sagen lasse von ihm. Ist manchmal ganz eine lustige Situation, aber nein, also da hilft er mir schon extrem viel weiter.
Wird bei euch zum Beispiel jetzt, wenn ihr einmal die Zeit habt, auf der Couch zu liegen, stell mir das jetzt gerade so vor, ihr habt eine ganz gemütliche Wohnung, liegt beide auf der Couch, wird da die meiste Zeit dann über Biathlon gesprochen oder gibt's da schon auch Stunden, wo das Thema völlig ad acta gelegt ist?
Ich würde sagen, es gibt schon auch Stunden, wo es nicht um Biathlon geht, aber ich muss schon sagen, es geht schon viel um Biathlon. Also egal, ob das, ist ja wurscht, was betrifft, ob es das Training betrifft, ob es Ski betrifft, ob es ja, irgendeine Reise zu einem Trainingskurs betrifft. Also es wird schon viel über das Biathlon geredet und ja, er unterstützt mich da halt einfach großartig. Ja.
Du bist ja jemand, die sehr viel liest. Also haben wir schon gehört heute, keine Zeitungen, weniger News schaut. Aber Bücher, was liegt momentan am Nachtkasten für ein Buch?
Sogar Englisches von der Lucinda Riley, The Italian Girl.
Ist das ein Roman?
Ja, so ein Roman, Liebesroman. Aber ich lese auch Thriller gern, ich lese auch Biografien. Also ich habe... Ich lese echt viel, vor allem im Winter eigentlich viel mehr. Da hat man irgendwo mehr Zeit und es entspannt da mehr, so nach dem Rennen, wenn man nach dem Rennen so aufgepusht zurück ins Zimmer kommt, nachher liest man zum Schlafen gehen ganz gerne, dann kommt man ein bisschen besser auch.
Das heißt, da kannst du kreativ in so ein Buch einsteigen und ja, mitfiebern?
Ja, schon, wenn ich so richtig ein fesselndes Buch habe, nachher lese ich schon echt irrsinnig gerne und nachher habe ich es auch gleich mal durchgelesen, außer das Englische, da brauche ich ein bisschen länger, aber das ist sprachlich bedingt.
Du, jeder Mensch ist ja ersetzbar und ich glaube, das ist auf der einen Seite auch sehr, sehr gut, dass wir das wissen. Jeder ist in seinem Beruf nahezu ersetzbar. Wie geht's dir damit? Du bist jetzt knapp 30 Jahre, ich glaube, du hast die 300 Weltcuprennen, da gab es jetzt mal diese Zahl, 300 Weltcuprennen, sensationelle Gratulation zu dieser Zahl. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz wenig Menschen, die das im Sport erreichen können und erreicht haben. Es kommen Jüngere nach. Schielt man da nach unten? Wie gehst du mit so einer Situation um?
Ja, es ist natürlich sehr wichtig, dass der Nachwuchs irgendwo da ist. Mir ist bewusst, dass ich da schon irgendwo eine Vorbildrolle spiele. Das haben wir, oder in meinem Jugendalter, haben wir da keine weibliche Person als Vorreiterrolle gehabt. Da hat man eher zu den Männern aufgeschaut, die was gut waren im Weltcup. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass der Nachwuchs auch irgendwo kommt. Biathlon ist so eine tolle Sportart. Das denke ich mir jetzt mal wieder, wenn man eigentlich wirklich unter der Woche bei schönsten Wetter trainieren geht, wo jeder andere vielleicht im Büro sitzt oder sonst seinen Job nachgehen muss, darf mir rausgehen und die Leidenschaft leben, was ja ist einfach echt schön. Und von dem her ist sehr wichtig, dass junge Mädels kommen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt seit letztem Jahr die Teamälteste. Aber es macht mir eigentlich irgendwie auch Spaß. Durch junge Leute bleibt man selber viel jünger. Und manchmal kommt man oft vor, ich bin eher nur ein Kindskopf, ein kleiner.
Das ist gut.
Im Team. Von dem her bin ich bei jedem Blödsinn oft gleich mal dabei. Und von dem her taugt mir das persönlich, wenn die jungen Mädels da kommen und irgendwo Erfolge feiern, erfolgreich sind, tolle Resultate abliefern. Das ist natürlich schon für mich auch irgendwo eine Bereicherung.
Du hast, und das sieht man ja bei einigen anderen, aber noch die besten Jahre möglicherweise vor dir. Deine Zielsetzung heuer kurzfristig ist die Weltmeisterschaft in Novo Mesto, wo hunderte tausend Menschen schon Karten gekauft haben. Das wird ein mega Spektakel werden. Und auf lange Sicht, hast schon angesprochen mal, Olympische Spiele 2026, das ist schon noch auf deiner To-Do-Liste.
Ja, also wenn man jetzt so langfristig planen kann, ist es im Sport ja natürlich immer schwierig, für Jahre im Voraus zu planen. Man muss einfach gesund bleiben, man muss fit bleiben. Das ist natürlich die Voraussetzung. Aber ich habe jetzt schon Olympische Spiele erleben dürfen. Sochi angefangen, dann über Pyeongchang, dann jetzt 2022 in China, in Peking. Dann wäre es natürlich schon, toll, wenn man einfach mal vielleicht auch Olympia daheim erlebt, so wie es bei uns dann in Cortina der Fall sein wird, 2026, und bei uns die Rennen auch in Antols sind, da wo wir immer Weltcuprennen haben. Ich habe irgendwo gute Erinnerungen an Antols, auch mit dem ersten Weltcup-Sieg da im Einzelrennen. Von dem her, ist es natürlich ein sehr großes Ziel, aber wie gesagt, wir sind noch viele Rennen dazwischen und da möchte ich natürlich genauso gute Leistungen abrufen und sagen. Und da ist natürlich die Weltmeisterschaft in Novo Mesto das nächste große Ziel, ja.
Wir haben jetzt schon mit einigen Sportlerinnen und Sportlern gesprochen, aber über was wir noch nie gesprochen haben, das ist der Aufwand von einem Sportler. Und da meine ich jetzt gar nicht das Trainingstechnische, sondern ihr müsst euch ja tagtäglich melden, wo ihr seid. Wie heißt dieses System?
Ja, ADAMS-System meinst du, oder?
Ja, genau. Um was geht's da genau?
Genau, ADAMS-System ist international so eine App oder so Internetseiten, wo man sich ummelden muss. Und da müssen wir eigentlich fürs Anti-Doping-Kontrollsystem unseren Aufenthaltsorte und so abgeben. Also gibt natürlich verschiedene Stufen, je nachdem, in was für Stufe man ist. Ich bin in so einem, ich sage jetzt mal A-Level dazu, wo man Übernachtungsort, wo man jeden Tag eine Stunde angeben muss. Wo man aufzufinden ist. Ja,
jeden
genau.
Tag, auch im Urlaub.
Auch im Urlaub, ja. Also und so regelmäßige Tätigkeiten und Wettkämpfe, die muss man dann eigentlich immer angeben. Und dann gibt es natürlich Abstufungen für jüngere Athleten oder für Athleten, die was jetzt vielleicht nicht auf Weltcup-Niveau rennen laufen. Und das müssen auch nicht alle eingeben. Also man kommt erst in das System rein, wenn man international rennen läuft. Und ja, gehört irgendwo im Sport dazu und ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, was auch die Anti-Doping-Arbeit betrifft. Natürlich ist ja schon ein kleiner Einschnitt in die Privatsphäre, weil ja, man gibt natürlich an, wo man schläft, wo man, ja, ob man jetzt im Hotel ist, ob man daheim ist. Oder.
Aber das musst du tagtäglich machen und du musst tagtäglich eigentlich auch planen. Was ist, wenn man das vergisst?
Ja, genau. Also man muss eigentlich für 365 Tage jeden Tag das angeben. Es gibt sogenannte Mist-Tests, wenn man mal das vergisst einzutragen oder wenn mal ein falscher Eindruck ist, dass der Dopingkontrolleur vor der Haustür steht und du bist aber gerade auf irgendwo einen Trainingskurs und hast vergessen umtragen. Man wird aber auch pro Mist-Test schon irgendwie sanktioniert, dass man sagt, man hat irgendwie keine Strafen, Geldstrafen oder so weiter, so, aber bei drei Tests oder bei drei Mist-Tests schaut es dann irgendwann schlecht aus und dann wird es wie eine positive Dopingprobe gehandhabt.
Das wurde nämlich jetzt gerade besprochen aufgrund von dieser amerikanischen Skifahrerin, genau, ja. Die ja. Eben diese drei Mist-Tests hat. Aber für die ist das einfach, für dich ist das wie eine Arbeit, oder? Du weißt einfach, das ist zu tun, das ist zu machen. Ich muss angeben, wo ich zu dieser Zeit bin und ist Normalität?
Ja, das gehört irgendwo dazu. Man, mir ist natürlich, ich muss auch zugeben, schon mal passiert, dass ich es auch vergessen habe, umzutragen, aber ist eigentlich ganz lustig. Wir Mädels erinnern uns immer gegenseitig, hey, wenn wir wo hinfahren, hey, hast du schon umgeschrieben, Adams-System, wir müssen wieder andere Adressen eingeben. Von denen her heißt es, ja, sie ständig zu erinnern und sonst, wenn es nichts hilft, musst du oder jetzt jeden Tag einen Wecker stellen, damit du das änderst.
Lieber Berg oder lieber Meer? Ich glaube, das ist bei dir ganz eine eindeutige Entscheidung.
Ja, ich glaube schon, also Berg, eindeutig, ja.
Nove Mesto haben wir erwähnt, Antols eben 2026 auch. Hochfilzen möglicherweise Weltmeisterschaft 2028. Da wärst du wie alt?
28, jetzt habe ich gerade meinen 30er gehabt.
Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 32. Okay, 28. Ja. Das heißt, du wärst dann knapp 35.
Nein, 34. 35,
ja.
32 bin ich Olympia, so habe ich jetzt
gesagt. Spielt das eine Rolle? Kann das eine Rolle spielen, Hochfilzen, wenn es noch eine Heim-WM geben würde, könnte?
War es jetzt ganz weit weg für mich. Also so weit, muss ich sagen, habe ich jetzt noch nicht geplant. Also ich plane jetzt wirklich erst bis 26 und dann muss man es mir anschauen.
Du hast ganz kurz vorher mal über die Kathi gesprochen. Da meinst du die Kathi Inhofer, Freundin von Frau, eigentlich von David Kommerz, die ja für Österreich sogar seinerzeit den ersten Weltcup-Erfolg im Biathlon gefeiert hat, ist jetzt Mama geworden. Wie verfolgst du das? Ist das schon ein Thema bei dir? Hat dich der Lorenz schon ums Heiraten gefragt? Verrate uns einfach alles.
Ja, die privaten Angelegenheiten, die bringe ich da jetzt nicht ins Spiel heute, aber nein. Ist natürlich schon ja, beeindruckend. Ich habe mit der Kathi sehr viel erlebt. Bin auch, wie gesagt, in der Weltgeschichte mit ihr am Umkreis. Und jetzt sitzt sie daheim und schaut uns vor dem Fernseher zu mit einem kleinen Sohnemann am Schoß. Ja, ist einfach schön und ich finde es toll, wenn es ihr jetzt auch so gut geht und dass ja, ihr Liebe auch für den Buben jetzt so da ist, wie es für den Sport jahrelang gehabt hat.
Die nächsten Rennen stehen bei dir jetzt an und damit sagen wir danke, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute für das Rennen in den Oberhof, für Ruppolding, diese deutschen Klassiker, das hat schon was.
Ja, also der Jänner ist bei uns ja immer fast jedes Jahr das Gleiche und da sind natürlich die Klassiker dabei, wie Oberhof, Ruppolding, Antols. Ist natürlich immer cool, vor so tollen Fans Rennen zu laufen und ja, Ruppolding ist ja bei uns auch wirklich nicht weit weg. Von denen heißt es ja auch fast ein zweites Heimspiel, würde ich sagen.
Lisa, es war ein Genuss, mit dir zu plaudern. Danke für alle Antworten, die wie immer in einem strahlenden Gesicht von dir gegeben worden sind. Mach's gut und das Allerwichtigste, schöne Grüße zu Hause und bleib vor allem gesund.
Ja, danke. War nett mit dir.